Deutschlandfunk. Das Feature.
Selbstverstümmelung. Schwarz-Weiß-Film. Ein weiß geschminkter Mann liegt gekrümmt in einer abstrakten weißen Landschaft, wie ein Überlebender der Apokalypse. In seinem Körper stecken Nägel, in seinem Kopf ein Schürhaken. Mit seinen Händen reißt er sich die talgigen Farbschichten vom Gesicht wie Hautfetzen. Strangulation. Schwarz-Weiß-Film. Ein nacktes Paar schleppt sich durch einen engen Gang. Durch Seile sind sie miteinander verbunden. Am Ende angekommen, klettert der Mann die Wand hoch. Die Frau schleift er mit. Aufwärts.
Berlin, Martin-Gropius-Bau, Sommer 2016. Draußen lässt die grelle Sonne die Straßen flirren. Schulklassen hängen an ihren Smartphones und schlecken Eis. Hier drinnen in den Sälen des Museums ist es so frisch, dass ich Gänsehaut bekomme. Was aber auch zu einem guten Teil an den Bildern, Fotos und Videos der Ausstellung liegt. Viele Besucher neben mir schütteln die Köpfe, wenden sich angewidert ab. In einem eigenen kleinen Raum mit der auf einem Schild angebrachten Warnung, dass sie nur Volljährige betreten dürfen, dann der Höhepunkt.
Zerreißprobe. Farbfilm. Ein kahlgeschorener, fast nackter Mann fügt sich mit einem Rasiermesser Schnitte in die Stirn und Oberschenkel zu, uriniert darauf, vernäht sie.
Alle Filme und Fotos stammen aus den 1960er Jahren. Auf einer Begleittafel die Erklärung, es handle sich um Werke eines der ersten Vertreter der Body Art und Begründer der Performancekunst.
Günter Brus.
Der Günter.
Günter Brus.
Der Österreicher Günter Brus. Und obwohl ich sonst auf gezielte Provokationen in der Kunst allergisch reagiere, ist da etwas auf den verwaschenen Aufnahmen, was sie hochmodern wie Videoclips, Szenen aus Filmen von David Lynch oder extravagante Modeschauen wirken lässt. Und rätselhaft, genau wie Brus' Lebenslauf auf der letzten Tafel der Ausstellung.
Geboren 1938 in der Steiermark. Nach einer Phase der abstrakten Malerei ab 1964 zahlreiche Aktionen im Kreis der Wiener Aktionisten. Nach der Aktion Kunst und Revolution Verurteilung zu 6 Monaten Gefängnis. Während eines Freigangs Flucht nach West-Berlin. 1970 die letzte Aktion, Zerreißprobe. Danach radikaler Wandel. Seitdem malt, illustriert und schreibt Brus ausschließlich. Die 6 Jahre mit Aktionen bleiben eine Ausnahme und begründen seinen Weltruhm. Er lebt mit seiner Frau und Tochter in Graz.
Being Günter Brus. Versuch einer radikalen Aktion. Von Thomas von Steinecker.
Im Zug nach Graz, Herbst 2016. Die Ausstellung geht mir nicht aus dem Kopf. Wie kommt einer darauf, seinen Körper zur Kunst zu machen und ihn derartigen Extremen auszusetzen? Was muss das für ein Mensch sein? Und warum hört er plötzlich damit auf und entscheidet sich für eine allem Anschein nach bürgerliche Existenz?
Das Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zug Innsbahnhof Graz Hauptbahnhof. Dann haben Sie Anschluss zur S-Bahn nach Wettmannstetten, bleiben es die Gerbfahrt 17.38 Uhr.
Und dann ist da noch etwas. Die Ausstellung hat mich darin bestärkt, endlich einmal einem meiner alten Vorurteile auf den Grund zu gehen. Performancekunst. Ist das nicht etwas, was eigentlich jeder kann? Ja, hat sie nicht ihren Ursprung in Joseph Beuys' zu Tode zitierten Ausspruch, jeder Mensch sei ein Künstler? Um das herauszufinden, will ich selbst eine Aktion durchführen. Und wer wäre besser dafür geeignet, mir dabei unter die Arme zu greifen, als jener Mann, der die Performancekunst wie nur wenige andere geprägt hat? Der Taxifahrer hatte Schwierigkeiten, das Haus am Rand der Stadt zu finden und setzt mich im Nirgendwo ab. Ich gehe durch die Nacht auf ein einsames Haus mit erleuchteten Fenstern zu. Jetzt wird mir die grausigen Aktionsbilder von der Berliner Ausstellung im Hinterkopf doch etwas mulmig. Ich läute. Bruce' Tochter Diana öffnet.
Hallo, grüß Gott. Sind Sie die Frau?
Diana, hallo. Hallo.
Frau Steinecker.
Dann steht auch er in der Tür. Klein, kahl, schlank, blass. Aber mit wachen, etwas verschreckten Augen. Ein bisschen wie der Mystery Man aus David Lynchs Film Lost Highway. Wir setzen uns an die Tafel im Esswohnzimmer. Ein großer, hoher, sehr aufgeräumter Raum. Modern. An den Wänden hängen abstrakte Gemälde. Günther Bruce betrachtet mich eher vorsichtig als misstrauisch. Er schenkt sich ein Bier ein. Bevor seine Zigarette ausgegangen ist, wird er sich stets schon eine nächste angezündet haben. Tatsächlich wirkt es dadurch so, als sei da während des gesamten Gesprächs ein Glühen in dem ansonsten sehr unscheinbaren Mann mir gegenüber. Ein schwarzer Kater springt auf den Tisch.
Sind Sie allergisch?
Nein, bin ich
nicht. Ich kann es nicht verhindern. Er ist frech.
Mit dem Kater zwischen uns, wie ein Zeichen, das für etwas steht, das ich noch nicht ganz verstehe, beginne ich das Gespräch. Ich will wissen, wie einer wie er zum Rebellen wird. Aber das ist eigentlich, wie ich schnell an seiner Reaktion merke, eine rhetorische Frage bei jemandem, der kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geboren wurde.
Richtig begonnen hat es in der Pubertät, in meiner Pubertät. Da kam ich in Graz in die Kunstgewerbeschule, wo ein Professor auch gesagt hat, wenn er ein Schiele-Bild sieht, wird ihm Spei übel. Mit meinem Vater hatte ich heftigste Auseinandersetzungen über den Nationalsozialismus. Mein Vater hat gesagt, du unterliegst einer alliierten Propaganda. Und alles war nicht schlecht und der Hitler wusste gar nichts von den Gräueltaten.
Zur Einstimmung hatte ich mir zu Hause die CD Tondokumente zur österreichischen Geschichte seit 1945 angehört. Dabei war mir wieder bewusst geworden, dass bei aller Ähnlichkeit Österreich und Deutschland direkt nach dem Zweiten Weltkrieg doch grundlegend anders mit ihrer jüngsten Vergangenheit umgegangen waren. Die österreichische Unabhängigkeitserklärung machte 1949 das Volk zum Opfer, ganz offiziell.
Die Demokratische Republik Österreichs ist wiederhergestellt und im Geiste der Verfassung von 1920 einzurichten. Der im Jahre 1938 dem österreichischen Volk aufgezwungene Anschluss ist null und nichtig.
Es war nicht zuletzt die traditionelle Hochkultur, aus der man damals die Kraft zum Weitermachen und Vergessen holte. Bereits im Sommer 1945 fanden wieder die Salzburger Festspiele statt. In den Ruinen der zerbombten Stadt schlägt man einen alten, weihevollen Ton an.
Wenn da jedermann ruft, an alle wahren Freunde der Kunst ergeht, wenn diese Stadt hier jedermann mit ihrem eigenartigen Fluidum umspinnt, wenn der Vorhang sich zur festlichen Vorstellung hebt, wenn die Kunst der Dirigenten die Werke der Meister neu erstehen lässt, dann ist Festspielzeit in Salz.
Erinnern Sie sich noch an diesen Moment, wo Ihnen klar geworden ist, dass es nicht die Leinwand ist, sondern Sie selbst, der da zum Kunstwerk werden muss?
Ich habe bemerkt, dass ich mich auf der Leinwand in der Form austoben wollte, dass die Vermutung bestanden hat, dass die Leinwand einfach sprenge, dass ich drüber hinaus will. Ich habe getanzt, wahnsinnige Bewegungen gemacht. Andererseits war mir bewusst, dass die Ergebnisse, die schon damals erzielt wurden, vor allem bei den Amerikanern, Pollock, Klein, dass die von mir nicht überholt werden können. Ich war schon so ehrgeizig, mit der Weltkunst intensiv auseinanderzustreiten.
Und wann waren Sie beim Heer? Das habe ich gelesen, war letztlich ja ein sehr traumatisches Erlebnis für Sie.
Ich hatte damals gerade eine Ausstellung in Planung und dann kommt mir das scheiß Militär dazwischen. Aber ich war dann mit meinem Fahrrad reingefahren in die Innenstadt und zum Verteidigungsminister. Habe ich nur gebeten, er möge das verschieben, aber ein Jahr. Ich bin knapp vor einer Ausstellung, die für mich wichtig. Nein, war nichts zu machen. Und dann kam die Phase dieser Depressionen nachher.
Die Geschichte vom frühen Bruce bekommt für mich an dieser Stelle Züge eines fast schon klassischen Bildungsromans. Hier die konservative Gesellschaft, dort das rebellische Individuum. Und was hilft dem jungen Künstler bei seinem Kampf gegen die Welt, die auf ihn mit Feindseligkeit reagiert? Er sucht nach Gleichgesinnten. Einem solchen war ich vor meinem Treffen mit Günter Bruce begegnet, dem Schriftsteller, Komponisten und bildenden Künstler Gerhard Rühm. In der auffallend düsteren, sehr eleganten Parterrewohnung in Köln schien alles ähnlich klar geordnet wie die Erinnerungen im Kopf ihres Besitzers.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Künstlervereinigung, die sich Art Club nannte, und die hatten auch einen Raum, wo man Veranstaltungen machen konnte. Und da habe ich auch zuerst H.C. Artmann so ungefähr um 1950 herum kennengelernt und bald darauf auch Konrad Beyer und später Ossi Wiener, und die Wiener Gruppe hat sich da gebildet.
In dem reaktionären Klima Wiens der Nachkriegsjahre waren die Dichter die ersten, die in ihren Texten mutig neue Wege gingen. Ich konnte mich noch gut erinnern, wie wir in der Schule solche Beispiele sogenannter konkreter Poesie gelesen hatten. Und einige Mitschüler meinten, das klinge ja jetzt fast schon wie Rap. So zum Beispiel Rühms Gedicht Gelächter.
Alles beginnt zu lachen. Alles lacht. Der Mann und die Frau. Der Frau und die Mann. Mann und Frau. Männer und Frauen. Die Frauen und die Männer. Alle die. Die alle. Der. Ich bestehe auf der, denn ich lache mit. Denn ich gehöre auch zu alle.
An diesem Nachmittag erzählt mir Rühm auch von einem Kapitel der Kunstgeschichte, das immer noch kaum bekannt ist. Die Wiener Gruppe beschränkte sich bald nicht mehr nur auf Texte. Schon 1958 führte sie Aktionen durch, die an spätere Performances der Fluxusbewegung erinnern. Aktionen, bei denen ich mir innerlich notierte, sie für mein Projekt, eine eigene radikale Aktion zu entwickeln, als Vorbild zu benutzen. Auch wenn ich sofort wusste, dass ich es mir damit zu einfach machen würde. Das klang im Vergleich zu Berufsaktionen einfach nach einer zu großen Gaudi.
Wir wollten eben einzelne Nummern aneinander reihen, die jeweils mit den Möglichkeiten der Bühne des Theaters bewusst gearbeitet haben. Also zum Beispiel auch Diaprojektionen, also es war ja ein buntes Programm. Und ich habe auch Chansons geschrieben dafür. Wir haben das literarisches Kabarett genannt. Und wir haben ja damals auch ein Klavier zertrümmert. Der Friedrich Achleitner und ich sind mit dem Motorroller durch den Mittelgang des Zuschauerraums gefahren und haben am Rücken Beile gehabt und haben dann losgedroschen auf das Klavier. Das war noch vor dieser Happening-Aktion.
Jetzt hier, zusammen mit Bruce am Esstisch, entsteht in meinem Kopf so etwas wie ein Künstlerroman über sein Leben. Und das nächste Kapitel müsste wohl heißen die frühen 1960er Jahre. In der überschaubaren Avantgarde-Szene Wiens bildet sich ein eingeschworener Kreis aus Künstlern mit ähnlichen Ideen. Vier Außenseiter der Gesellschaft, jeder ein einigermaßen bizarrer Charakter. Es ist der Anfang der Wiener Aktionisten.
Das war ein ständiger Austausch, das war nicht konfliktfrei. Aber es war nicht immer so, dass man Feind des anderen war, sondern es hat dann wieder übergeschnappt. Es war ein merkwürdiges Gemisch aus Freundschaft und Feindschaft.
Mühl war der Älteste und war Lehrer. Der hatte ein abgeschlossenes Mittelschulprofessorstudium.
Mit Eva Badura Triska, sie ist Kuratorin am Museum für moderne Kunst in Wien, hatte ich als Vorbereitung auf dieses Interview eine Expertin gefunden, die Licht brachte in dieses für mich erst einmal undurchsichtige Geflecht namens Wiener Aktionismus.
Der Nietzsche ist bis heute ein sehr egozentrischer Mensch, der immer Angst hat, benachteiligt zu werden. Der Schwarzkogler war der Schüchternste und hat ja auch nur 6 Aktionen gemacht und hat bei wenigen anderen mitgemacht, zum Beispiel bei einer Gemeinschaftsaktion, wo er in einer Schachtel gesessen ist. Die ganze Aktion hat kaum jemand mitgekriegt, dass er da dabei war. Ja. Der Bruce ist eigentlich am Erd noch ein ganz klassischer Familienvater, der eigentlich keine Flausen will als Mensch und Künstler. Sozusagen, als Mensch ist er eigentlich ein normaler Mensch, aber als Künstler ist er natürlich kompromisslos.
Bei meinem Interview mit Bruce ertönt bei der Erwähnung des Begriffs Wiener Aktionismus aus den Tiefen des Wohnzimmers leises Quietschen. Ganz so, als wäre das Thema ein Stichwort gewesen. Und es erscheint Diana Bruce, die ihre Mutter Anna in einem Rollstuhl hereinschiebt. Ich beginne mich zu fragen, ob nicht vielleicht dieses Interview und damit ich selbst Teil einer einzigen vorher von dem Herrn mir gegenüber konzipierten Performance ist. Wenn dem so sein sollte, lässt sich Anna Bruce nichts anmerken. Sofort nimmt sie am Gespräch teil, wach und einfühlsam.
Wie haben Sie denn die Jahre davor überhaupt finanziell durchgehalten?
Na, ich bin arbeiten gegangen halt und habe das Geld zum Leben und für die Aktionen, wenn es halt Geld gebraucht wurde, dann habe ich es halt gegeben.
Bei den Wiener Aktionisten kam Anna Bruce eine fast schon klischeehafte Rolle zu. Die der einzigen Frau in einer reinen Männerrunde. Dabei war zu einem sehr großen Teil sie es, die deren Aktion überhaupt erst ermöglichte.
Und was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war Schneiderin und habe das, dann halt finanziert, will ich jetzt nicht sagen, weil der Mühl hat auch gearbeitet und der hat auch das Ganze, sein Geld eben dafür.
Gab es denn auch Phasen, wo Sie gesagt haben, gerade auch mit Kind kann ich mir vorstellen, so geht das nicht weiter, ich suche mir einen anderen Beruf?
Nein, also ein anderer Beruf wäre nicht möglich gewesen, also mit keinem von diesen Künstlern. Aber ich habe mir natürlich, muss ich schon ehrlich sein, also ich habe mir schon manchmal schon gedacht, Mensch, in was bist du da reingelaufen?
Mit seiner Frau entsteht Bruce allererste Aktion 1964. Sie trägt auch ihren Vornamen. Eingewickelt in weiße Tücher kriecht Bruce durch ein farbloses Zimmer mit weiß getünchten Gegenständen, bis sich die Tücher von ihm lösen. In einer Ecke steht nackt Anna Bruce. Er beginnt sie mit schwarzer Farbe zu bewerfen, sodass bei jeder ihrer Bewegungen ihre Spuren im Raum sichtbar werden. Dass die freundliche ältere Dame neben mir einmal in einer für die damalige Zeit derart provokanten Aktion mitwirkte, kann ich nur schwer begreifen. Für mein heimliches Vorhaben, ohne künstlerische Ausbildung selbst eine ähnliche Aktion durchzuführen, macht mir das allerdings Mut.
Hat es denn nicht auch eine sehr große Überwindung gekostet? Das sind ja schon ganz extreme
Situationen. Das hat schon Überwindung gekostet. Aber wenn man so überzeugt ist von etwas, dann kann man das machen. Diese Ängste fallen dann irgendwie auch ab und man hat irgendwie so das Gefühl, man ist bei etwas dabei, was, das ist jetzt ganz blöd, wenn man das sagt, was Großes, wo was Großes geschieht.
Dabei war Anna ein noch recht harmloser Anfang. Schon die Titel der folgenden Aktionen jagen mir einen Schauder über den Rücken, vor allem wenn ich daran denke, selbst etwas in dieser Art auszuführen. 1964, rohe Weihnachten. 1965 Selbstverstrickung, Starrkrampf, Transfusion. 1966 Head Destruction. 1968 der helle Wahnsinn. Und als ich im Internet nach den Aktionen der Wiener Kollegen von Bruce recherchierte, wurde es nicht besser. Beispielsweise die blutigen Schlacht- und Kreuzigungsaktionen des vielleicht bekanntesten Vertreters des Kreises, Hermann Nitsch, des Erfinders des sogenannten Orgien-Mysterientheaters.
Also ein ganz wesentlicher Moment ist das Arbeiten also mit bereits geschlachteten Tierkadavern.
Auch seine Äußerungen in einem Interview mit dem SWR von 1970 hatten bei mir eher noch mehr Fragen aufgeworfen.
Mit eingeweihten Innereien und überhaupt mit rohem, frischem Fleisch. Weiter spielt auch eine große Rolle der nackte menschliche Körper, der mit eingeweihten Innereiteilen beworfen wird, mit Schleim, mit Blut beschüttet wird.
Empfinden die Menschen, die mitmachen, nicht zu einem großen Teil statt einer Art Selbstbefreiung so eher einen Widerwillen, einen Ekel daran?
Na, ich glaube, da wird fürs Erste die Ekelschranke berührt und die gilt es zu überwinden.
Aha.
Das heißt, das verdrängt dich ja zurück in Form des Symptoms?
Das hatte mir der Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel dazu erklärt. Weibel ist Leiter des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, wo ich ihn auch getroffen hatte.
Das Symptom ist die Selbstverletzung, ne? Weil sie im Krieg tatsächlich andere verletzt haben. Ne? Das, was die Wiener Einsätze gemacht haben, war nichts anderes als traumatische Verarbeitung. Das ist eine Überlebensstrategie, dass ich muss die Negativität umdrehen in etwas Positives, damit ich überhaupt überlebe.
In dem Hightech-Besprechungsraum, in dem Peter Weibel und ich saßen, war mir wieder bewusst geworden, wie unvorstellbar für mich als Wohlstands- und Friedenskind das ist und immer bleiben wird, was da die Großelterngeneration, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebte, tat und erlitt. Und für das sie ihr Leben lang nach Antworten suchte.
Schamanismus ist ja auch eine Technik des Heilens, wo man sozusagen sich in veränderte oder besonders bewusste Zustände begibt, um dann eben Heilungen herbeizuführen. Also Schwarzkogler zum Beispiel, mit dem Bruce sehr eng befreundet wird, der spricht explizit davon. Ja. Kunst als Purgatorium der Sinne, als gereinigte sinnliche Erfahrung, die letztlich überhaupt zu Reinigung führt. Und Reinigung ist letztlich Reinigung von dieser Schuld.
Sie haben ja dann auch bei Otto Mühl und Hermann Nitsch, soviel ich weiß, ab und zu mitgewirkt. Was waren das für Räume, wo das stattfand? Wie viele Leute waren da ungefähr da?
Wir hatten ja mächtig uns bemüht, mit Einladungen verschicken und so. Es waren im Schnitt immer 3 bis 4 Leute bei den Aktionen. Und von der Presse war bei den ganzen Aktionen ein Mann einmal erschienen. Einer, ja.
Es leuchtet mir irgendwie ein, dass das Jahr 1968 in der Geschichte der Aktionen zum Schicksalsdatum wird. Überall wimmelte es von ihnen. Ob sie nun Sit-in, Love-in oder einfach nur Studentendemo heißen. Aber wie überrascht war ich, als ich feststellte, dass jene explosive Stimmung anscheinend mehr oder weniger spurlos an Österreich vorübergegangen war. Tatsächlich stammte die einzige größere Politaktion der 68er von Künstlern. Unter ihnen Günter Brus. In die Geschichte ging sie ein unter dem schönen Namen Uni-Ferkelei.
Es gab damals in Deutschland eine SDS, dann haben die Österreicher in der Folge davon gegründet den SUS, den Österreichischen Studentenbund. Ja. Und die haben dann eines Tages gesagt zu mir, du kennst ja auch die Aktionisten, ja, und die würden gerne was machen, die Kunst und die Studenten, ja, etwas zum Thema Revolution. Ne? Wir machen einen Parteitag gewissermaßen, zwischendurch tritt die Künstler auf, ja, als buntes Programm. Der Roswiener stellt sich hin, während ich euch rede, und macht seinen Vortrag kybernetische Theorie des Bewusstseins. Ja. Der Mühl holt seine 5 Kollegen und sie machen mit den Bierflaschen Onanierübungen, die man dann hinausspritzt. Ja. Dann kommt ein echter Onanist, ein echter Masochist, ja, der wird vom Mühl ausgepeitscht. Ja.
Alles war genau geplant. Ich habe ja zunächst mir einen Schnitt in die Brust geritzt, dann ist Blut runtergeflossen, dann habe ich uriniert. Auf einem Protest, wie es in der Universität eben gibt. Dann habe ich mich umgedreht und habe geschossen. Und zwar alles sehr ruhig und einfach zelebriert, wie bei einem Anatomieunterricht. Und dann habe ich die Bundeshymne zum Defetieren dazu gesungen.
Es ist durchaus ein Aufstand gegen die Vätergeneration und ein Aufstand gegen jegliche Form von Verlogenheit und den Dingen nicht ins Auge sehen. Und das exemplifizieren sie am eigenen Körper, indem sie eben diesen Körper wirklich in allen seinen Aspekten thematisieren, mit allem, was dort tabuisiert ist. Und das ist nicht nur die Sexualität, das ist natürlich auch Urinieren, Defekieren, die ganzen inneren Ängste, die man hat, die werden da analysiert und verarbeitet.
Obwohl ich ausführlich in den Archiven recherchiert hatte, war ich auf keine originalen Rundfunkberichte über die Wiener Aktionisten aus jener Zeit gestoßen. Gäbe es nicht ihre Fotos und Filme, ihre Aktionen würden nur mehr in Erzählungen weiterleben. Bei der Aktion Kunst und Revolution wurde ich hingegen fündig. Bezeichnenderweise handelt es sich jedoch nicht um einen Beitrag fürs Feuilleton, sondern um die Gerichtsverhandlung. Sie wurde sogar live im Radio übertragen. So das Plädoyer des Staatsanwalts Dr. Otto Müller am 31. Juli 1968.
Wir wollen weiterhin in Ruhe, Sicherheit, Ordnung bei uns leben. Wer zu Eskapaden neigt oder sonstige Witze aufzuführen, bereit ist, soll sie daheim machen. Wenn er aber hinaustritt, wenn er sozial schädlich wird, wenn er Direktart betreibt, in der Form, wie sie uns die Angeklagten gezeigt haben, dann soll er auch durch ein direktes, aber gerechtes, eindeutiges Urteil erfahren, dass wir, glaube ich, alle nicht gewillt sind, dies ungestraft hinzunehmen.
Im Internet stieß ich auf ein pikantes Detail. Im Prozess hieß der entscheidende Gutachter Heinrich Groß. Im Dritten Reich hatte er als Arzt an einer Euthanasieklinik gearbeitet und war für den Tod vieler Kinder verantwortlich gewesen. Bruce erhielt die Höchststrafe, 6 Monate verschärfter Arrest.
Also ich wäre lieber im Gefängnis gewesen und nicht heraus. Weil das war wirklich Verfolgungsjagd bis zum geht nicht mehr und ich konnte kaum auf die Straße gehen. Ich weiß nicht, wie viele Briefe ich bekommen habe mit Androhungen, mit schlimmsten Androhungen. Und ich war allein. Ich war allein in der Wohnung. Und es gab dann niemand mehr rundherum. Es gab niemand. Also auch die Künstler, da war keiner, der angerufen hätte und gesagt hätte, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir behilflich sein. Dann gab es eben die Unterschriften, da haben sie Unterschriften gesammelt und wollten, dass mir das Kind weggenommen wird. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Was Schlimmeres gibt es nicht.
Ich habe dann dem Günther geschrieben, dass er doch nach Berlin kommen sollte. Wir werden schon irgendwie ihn durchbringen. Denn er hatte, glaube ich, gerade kurzen Gefängnisurlaub oder so, also einige Tage. Ja, und die hat er dann auch, soweit ich mich erinnern kann, genutzt, um schwarz über die Grenze zu fahren. Damals brauchte man ja noch Pässe, einen Reisepass.
Das war herrlich. Ich habe gleich eine gute Arbeit gefunden und habe dann eine Schneiderei mit einer zweiten Frau einmal aufgemacht, weil ja alles möglich war. Es war ja keine Bürokratie in Berlin. Die haben gesagt, ja, machen Sie mal. Nicht?
1970 zog Gerhard Rühm mit seinem Freund Günter Bruce durch die Lokale West-Berlins. Wie er in dieser Zeit auf die Idee zu seiner wichtigsten Aktion kam, der Zerreißprobe, die er im selben Jahr vor ein paar Leuten in München aufführte, darüber schweigt er sich mir gegenüber aber aus.
Er wollte natürlich mit jeder neuen Aktion einen Schritt weitergehen und nicht etwas wiederholen und hat sich dann sozusagen immer noch Schärferes und Radikaleres, auch was seinen eigenen Körper betrifft, ausgedacht.
Ein Mann hängt sich an Drähten auf, spannt sie und versucht, sich selbst zu zerreißen.
Ich weiß nicht, ob Sie die Zerreißprobe je sich angeschaut haben. Das ist eine heftige Erfahrung, da durchzugehen. Also da ist man nicht mehr der Gleiche. Und das ist auch interessant, wie die Leute dort im Kreis gesessen sind, vor Ort. Da war es mucksmäuschenstill. Also das war wirklich eine heilige Zeremonie.
Und er hatte dann, glaube ich, sogar Atemprobleme und so weiter, weil er sehr gefährliche Dinge auch mit dem Körper, mit seinem eigenen Körper gemacht hat.
2 Polizisten waren im Aktionsraum 1, wie er hieß, und im Tor gestanden, haben sie ihn angeschaut und nach ein paar Minuten haben sie gesagt, der ist ja nur wahnsinnig, geh mal.
Es ist ja gar kein Skandal.
Das ist ja nur Wahnsinn. Ja.
Gab es denn eine Diskussion zwischen Ihnen dann bei der Zerreißprobe, dass Sie gesagt haben, wenn es weitergeht, ist es vorbei?
Ja, das gab's. Das gab's.
Aber zugleich mit meinem sofortigen Einverständnis.
Da hätte ich auch nicht mehr keinen Schritt weitergegangen. Naja, da wäre ich nicht mehr weitergegangen.
Und dann meinte er, das hätte jetzt gereicht. Das nächste wäre dann sozusagen ein öffentlicher Selbstmord. Ne?
Ich habe Skizzen gemacht. Ich wollte mir einen Silbernagel durch die Füße hämmern und auf ein Brett und so durch den Raum gehen. Aber ich habe bald eingesehen, das führt zu nichts. Das ist keine Kunst mehr, das ist Masochismus.
Hier war der Bruch in der Biografie. Nie wieder würde Günter Brus eine Aktion machen. Stattdessen begann er zu zeichnen. Auch Texte entstanden. Ein Buch, Der Irrwisch, 1971, das ich vor dem Gespräch nur mehr antiquarisch bekommen hatte. Und mich mit seiner expressionistischen Sprache und seinem leisen Humor ähnlich faszinierte wie Brus Aktion.
Und der Führer schreit, wir brauchen Raum, ohne Gauss und Riemann zu fragen. Mein Gemüt hat Eselsohren. Ich sollte es weniger studieren. Aber mein Vater ist schon gestorben. Ich muss ihn ausgraben und ihm nochmals ins Gesicht treten. Ihn auf den grünen Eisplatz legen und ihm mit den Schlittschuhen ins Gesicht treten. Die Fäulnis treten und die Lungenengerlinge auf dem Eise erfrieren. Ich brauche Schutz und Wärme. Ich soll ein Leben führen. Das Leben soll mich bitte sehr gefälligst führen. Es ist der ältere Teil und sollte vernünftiger sein.
Ich finde es aber auch ganz toll und das zeigt auch seine Haltung und die Tatsache, dass es eben ein Kunstprojekt ist und dass er nicht ein Sensationsmeier ist, dass er dann einen Schlusspunkt gesetzt hat. Er hat das dann weiter gesteigert, aber im Medium der Zeichnung. Also dann zeichnet er Dinge, die unfassbar sind, was dann mit Körpern geschieht. Aber das macht er dann nicht mehr mit dem eigenen Körper.
Ist Brus nach der Zerreißprobe bürgerlich geworden? Ein bisschen kommt es mir so vor, wenn ich mir die Liste der Werke ansehe, die er danach illustrierte. Friedrich Hölderlin zum Beispiel und die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Aber dann passierte etwas Neues. Brus Aktionen, mit denen er eigentlich längst abgeschlossen hatte, wurden wahr und ernst genommen. 1972 war Brus zum ersten Mal mit Fotos seiner Aktionen auf der Documenta vertreten.
Die ersten Auseinandersetzungen mit dem Wiener Aktionismus war ja so in den 80er Jahren. Das ist auch sehr interessant. Das ist natürlich auch die Zeit der Waldheim-Affäre. Und das ist die Zeit, wo sich Österreich auch das erste Mal seiner Vergangenheit gestellt hat, wo man über diese Dinge geredet hat, ja, wo eine neue Generation da war.
Als Beleg dafür, dass die radikalen Gesten von Günter Brus sichtbar in die anderen Künste sickern, gibt es für mich ein entscheidendes Datum. 1983. In diesem Jahr liest der Schriftsteller Reinhard Götz beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Das Fernsehen überträgt live.
Ihr könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch.
Und bei diesen Worten schneidet sich Götz mit einer Rasierklinge senkrecht in die Stirn. Liest weiter, während ihm sein Blut über das Gesicht und auf das Manuskript tropft. Ein ikonisches Bild der Selbstverletzung und der Ich-Spaltung. Genauso, wie es Brus über 15 Jahre zuvor schon geschaffen hatte.
Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Ihr foltert's mich, ihr Schweine.
Inzwischen haben sich ja gewisse Aktivitäten der Körperkunst und vor allem eben auch des Wiener Aktionismus im Theater durchgesetzt. Nicht? Also es gab eine ganze Menge Leute, also Regisseure, die dann so ähnlich wie der Nietzsche die Leute mit Blut übergossen haben oder angeschmiert haben mit Farben und was weiß ich was. Oder sogar pinkeln haben lassen.
Ja, ich habe dieses Erlebnis gehabt, einen kroatischen Künstler, der in Split sich bei einer Aktion ein Quadrat in den Bauch geritzt hat. Ja. Und es hat keiner mit der Wimpern gezuckt. Es hat auch keinen Skandal gegeben. Ob es wirklich irgendjemand noch besonders unter die Haut gegangen ist, sei dahingestellt. Es ist fast traurig, ja. Es ist irgendwie vorbei.
Im Aschenbecher vor mir liegen die Überreste einer Packung Zigaretten. Das Gespräch mit Günther und Anna nähert sich dem Ende. Der Moment ist endlich gekommen, meinem Gastgeber jene Frage zu stellen, die mich nicht zuletzt hierher geführt hat. Also raus damit.
Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte auch eine Aktion durchführen, meinen Sie, jeder könnte im Sinne von Joseph Beuys auch ein Künstler sein und das durchführen? Also auch ich?
Nein. Vielleicht, wenn ich es so anschaue, können wir mir vorstellen, dass Sie eventuell die Begabung hätten. Aber da müssen Sie erst durch meine Schule gehen.
Und wie würde diese Schule aussehen?
Indem ich nicht zum Unterricht komme.
Okay, und ernst gemeint?
Dasselbe.
Aber so leicht gebe ich nicht auf. Ich fahre weiter nach Wien, wo ich mir Inspiration für mein Unterfangen erhoffe, selbst eine Aktion im Geist von Günter Brus zu konzipieren. In der Galerie Philipp Konzett. Es ist nicht nur eine der ersten Adressen, um heute Werke, und das heißt Fotos der Wiener Aktionisten, zu kaufen. Die Galerie Konzett vertritt auch Künstler, die sich in der Nachfolge des Wiener Aktionismus sehen.
Da haben wir ja hier eine ganz berühmte Aktion von, ja, von Brus. Das ist...
Die Aktion heißt Wiener Spaziergang von 1965, ist auch wieder kunsthistorisch von Bedeutung, weil hier Brus nicht nur Aktionskunst macht, sondern auch einer der ersten Street-Art-Künstler der Welt ist und sich selbst bemalt und dann als bemaltes Bild durch die Stadt geht. Und das wurde eben auch hier wieder fotografisch von Ludwig Hofenreich festgehalten und sind mittlerweile Ikonen der Aktionskunst oder der Street-Art.
Wie viel kostet denn so eine Ikone?
Es ist so, dass die Vintage-Prints, die Prints, die ursprünglich von den Künstlern selbst gemacht wurden und ausgesucht wurden aus den 60ern, sind heute sehr gesuchte, teure Objekte. Die kosten zwischen 30.000 und 50.000 Euro pro Stück.
Aber die
Ich beschließe trotzdem, mein Projekt Being Günter Brus mit einer Art Aufwärmübung zu beginnen. Ich reenacte seinen Wiener Spaziergang, bei dem er 1965 weiß angemalt mit einem senkrechten schwarzen Strich von der Stirn bis zu den Füßen vom Heldenplatz in Richtung Stephansdom ging, bis er von einem Polizisten aufgehalten und mit einer Ordnungsstrafe belegt wurde. Unmittelbare Reaktionen? Keine. Ein paar wenige neugierige Blicke. Eine gelangweilte Schülerin in einer Gruppe macht mit ihrem Handy ein Foto von mir. Experiment gescheitert. Als ich am Michaelaplatz die Aktion abbreche, fällt mein Blick am Kiosk auf das Titelblatt einer Zeitung. Unterwäsche-Models, die sich am Stephansplatz für eine Werbeaktion ausziehen. Überschrift Sex and the City. Die Aktion fand hunderte Zuschauer.
Hallo?
Hallo, Thomas hier.
Gang entlang gehen.
Okay. Bis gleich.
Am Nachmittag hole ich mir Tipps bei einer, die bestens mit der Materie vertraut ist und immer schon ein Herz für schräge Auftritte hatte, wie zum Beispiel bei ihrer Lesung beim Bachmann-Preis 2015, wo sie im Einspieler mit Affenmaske tanzte. Die Schriftstellerin und Malerin Theresa Präauer. Wir beratschlagen bei einer Tasse Ingwertee.
Wiener Spaziergang, glaube ich, ist völlig illusorisch, als ich da gestern die Strecke abgelaufen bin.
Sind das schon drei Bus in
die? Ja, das ist, ich meine, allein diese, weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, die Leute, die dann so erstarren und für Geld dann irgendeine kleine Bewegung machen, die sehen
das
ja alle so aus.
Beispiel,
ja.
Genau.
Also da regt sich keiner mehr auf.
Ja. Ja.
Wir kommen ins Philosophieren.
Was könnte das sein?
Und da müsste man wahrscheinlich sich auf die Suche machen, was das sein könnte.
Ja, das Problem ist, dass man nie weiß, was sind die eigenen Tabus, weil ja Tabus per Definition, ja, das sind, was wir gar nicht sehen können wahrscheinlich. Also wird ja nicht thematisiert als Tabu, sondern kommt vielleicht in unserer Wahrnehmung gar nicht vor.
Wir gehen verschiedene Möglichkeiten durch. Nummer 1, die schmerzhafte Variante.
Ich denke auch, dass es weiterhin jemand, der sich verletzt, dass wir da zusehen, dass das für uns immer schwierig sein wird und immer schwierig, spannend, wahrscheinlich auch doch provokant, ne? Also in einem Raum zu sein und vielleicht nicht eingreifen zu können.
Also soll ich Leute einladen und mich in einem Raum irgendwie ritzen? Ja, aber das kann es doch eigentlich nicht sein, oder?
Nummer 2, die Medienzeitalter-Variante.
Das ist so.
Ja, aber schreibe mal auf Facebook, ich unterstütze die Politik von Angela Merkel, die mit Weitsicht und Vernunft und Verstand unser Land regiert. Dann schau, was dann passiert. Also vielleicht sind die Provokationen anders gelagert heutzutage. Also ich glaube, dein Facebook-Account quillt über vor
Hate.
Nummer 3, die gefährliche Variante.
Und wenn du dir ein Flugticket nach Ägypten kaufst und die Aktion dort reenactest.
Ich habe halt eine Familie, deswegen.
Hat der Bruce auch, ne?
Der Tee ist ausgetrunken. Auch wenn wir zu keinen konkreten Konzepten gekommen sind, ist mir doch eines klar geworden. Ich weiß, was ich nicht kann und will. Ich werde nie ein Bruce sein. Und trotzdem bin ich weiter davon überzeugt, dass sein Geist weitergetragen werden kann.
Also irgendwie gab es eine Dringlichkeit, die das dann aus dir heraus das entwickelt worden ist. Und wahrscheinlich musst du erst vorher diese Dringlichkeit entwickeln oder finden, genau, oder suchen. Und dann stellen sich die weiteren Fragen.
Genau so ist es. I have to take the next step.
Ja.
Nur wohin.
Performances sind heute die Kunstform der Stunde. Ob im Museum, in der Mode, in der Werbung, im Theater oder im Videoclip, die sich gegenseitig mit verrückten Outfits, Nacktheit, Sadomaso-Anleihen überbieten, etwa wenn Lady Gaga im Fleischkleid auftritt oder Miley Cyrus nackt auf einer Abrissbirne schaukelt. Als Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sind Performances also unschlagbar. Und trotzdem stelle ich mir meistens die Frage, Aufmerksamkeit in welchem Dienst? Für welche Sache? Was, und das ist auch die entscheidende Frage für mein Projekt, ist heute an die Stelle der historischen Verlogenheit und der Tabuisierung des Körpers getreten, gegen die Bruce und Co. kämpften?
Explosion in Ansbach.
Wir müssen diese Invasion von Muslimen, die uns derzeitig heimsucht, stoppen, liebe Freunde.
Also nach den Informationen, die wir haben, ist gegen 20 Uhr ein LKW mit polnischem Kennzeichen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Berlin, Januar 2017. Der politische Wahnsinn, der sich im Sommer andeutete, aber wie ein Albtraum erschien, aus dem man schnell wieder aufwachen würde, scheint nun Wirklichkeit geworden zu sein. In den sozialen Medien werden wahlweise Analogien zum Dritten Reich und zu den Bewegungen der 68er gezogen, die nun nötig seien. Ich bin auf dem Weg zu einem Kunstkollektiv, das es sich auf die Fahnen geschrieben hat, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und dabei regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Zum Zentrum für politische Schönheit und seinem kreativen Kopf Philipp Ruch.
Es ist nicht schön. Ich musste auch extra mein Alter dann.
In einem Büro im Gorki-Theater sitze ich neben Ruch vor meinem Laptop und spiele ihm die Zerreißprobe von Bruce vor, einem Künstler, den er bis dahin nicht kannte.
Ja, alles klar. Das muss man nicht ganz anschauen hier. Die Auspeitschung.
Ja, jetzt hat man natürlich alles in den Katalogen gesehen. Okay, der ist es, ja. Das ist ein Schnitt, nehme ich an, am Kopf.
Ja, ja.
Also selbst Auspeitschung. Mich erinnert das in der Radikalität an Piotr Pawlenski in Russland, der sich unter anderem seine Hoden am Roten Platz angenagelt hat. Oder jetzt, da hat er, ist jetzt zum FSB gegangen, ich glaube in St. Petersburg, und hat das Hauptportal, also das Portal des FSB, angezündet. Benzin im heutigen Putin-verseuchten Russland.
Und ist dann ins Gefängnis
gekommen. Sofort ins Gefängnis gekommen und ich glaube, sie haben ihn dann auch wieder gleich in die Psychiatrie gesteckt. Er hat gesagt, Der russische Staat hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, die Terroristen zu bekämpfen. Und das hätte er jetzt getan.
Weniger für Aktionen mit dem eigenen Körper als für radikale Events steht das Zentrum für politische Schönheit. So zum Beispiel in Die Toten kommen 2015. Im Mittelmeer gestorbene Flüchtlinge sollten da ordentlich begraben und nicht nur wie sonst üblich in Massengräbern anonym verscharrt werden. Das Unglück und Unrecht, das uns umgibt, sollte unmittelbar werden. Und um solche Unternehmungen mittels Crowdfunding zu finanzieren, schaltet das Kollektiv schon einmal effektvoll inszenierte Promotion-Videos.
Am Sonntag bringt ein Marsch der Entschlossenen Tote direkt bis vors Kanzleramt. Angeführt von einem Bagger wird einer der bedeutendsten öffentlichen Plätze der Bundesrepublik in ein Friedhofsfeld verwandelt, auf dem die Opfer der militärischen Abriegelung Europas direkt vor den Augen der politischen Entscheidungsträger bestattet werden. Wir müssen die Toten sehen. Ihre letzte Ruhestätte soll unsere politische Unruhe werden. Unterstützt unser Crowdfunding, damit die Toten kommen können.
Angesichts radikaler Zeiten denkt Philipp Ruch momentan aber über noch radikalere Aktionen als bisher nach, auch in der Nachfolge der Körperanalysen Bruchs.
Dass ein Künstler heute kommt und sich vielleicht in einem Bassin ertränkt, öffentlichkeitswirksam, oder eben auch zerschneidet und dann über die Außengrenzen der EU redet oder ähnliches, das ist ja durchaus vorstellbar und ultra politisch wie ultra brisant und aktuell. Die Erfahrung auf einem Schlauchboot, dass also diese Todeserfahrung, das Boot schwappt, es sind 120 Leute drauf, da passen eigentlich 6 drauf. Es sind Kinder, man weiß, 3/4 wird, kann nicht schwimmen, wenn die jetzt ins Wasser fallen, hängen die sich an einen ran und ziehen einen in die Tiefe. Also das künstlich zu verarbeiten und auch gerade in einer Weise, die den eigenen Körper thematisiert oder vielleicht genau in dieser Weise, ist sozusagen auch durchaus vorstellbar.
Drängend wie schon lange nicht mehr, steht heute wieder der Körper im Mittelpunkt. Nicht im Grauen des Holocausts, sondern zum Beispiel in jenem der Flüchtlingskrise. Ja, vielleicht ist der Körper als letztes Mittel der Kunst gefragter denn je in einer Gesellschaft, die einerseits höchsten Wert darauf legt, den eigenen Körper immer weiter zu optimieren und zu verschönern, die gierig ist nach großen Gesten und starken Bildern. Andererseits aber umso angewiderter von allen leiblichen Zersetzungen der Wirklichkeit, die fassungslos ist, wenn sie einmal tatsächlich berührt wird, wenn sie vor etwas Echtem steht und realisiert, wirklich die Wirklichkeit.
Wir haben sehr lange in einer Zeit gelebt, in den 80er und 90er Jahren, wo die Kunst verdammt sneak und schick geworden ist, ja? Weil wir auch hier keine wirklich so brennenden realpolitischen Probleme hatten. Und jetzt haben wir sie wieder. Und jetzt radikalisiert sich die Kunst auch. Jetzt ist es ernst, das ist jetzt kein Spielchen, ja. Es geht nicht mehr um Prada-Kleider, es geht um Flüchtlingsschicksale.
Frühjahr 2017. Ergebnis des Projektes Being Günter Brus. Ich werde nie zu ähnlichen selbstverletzenden Aktionen wie Brus fähig sein. Auch wenn die Zeiten schon lange nicht mehr derart nach radikalen Aktionen verlangten wie heute, das ist die schlechte Nachricht. Die gute, ging es Brus nicht letztlich um etwas viel Allgemeineres, sehr Simples, das aber zugleich unendlich schwer zu bewerkstelligen ist? Um einen Akt der Bewusstwerdung? Eine direkte Kunst, die den Kokon aus Vorsätzen und Regeln und Mediengequassel, der uns umgibt, aufbricht und uns für Sekunden offen werden lässt? Bewusst für unsere unmittelbare Gegenwart, verletzlich, so wie ich jetzt gleich und vor Ihnen da draußen am Radio und mit Ihnen? Es ist Nacht. Ich lege mich neben meinen Sohn. Er ist 2 Jahre alt. Er schläft. Er atmet. Ich bin da. Er ist da.
Being Günter Brus. Versuch einer radikalen Aktion. Sie hörten ein Feature von Thomas von Steinecker. Es sprachen Justine Hauer und Jona Müß. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Claudia Katanek. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.